Ja, es ist so eine Zeit, wo wir drin sind. Jetzt nicht nur von dieser Zeit, wo so ein bisschen von aussen uns angerührt wird, sondern ich meine es mehr jetzt einfach von der Jahreszeit, wo es grundsätzlich ein bisschen dunkler wird, wo alles ein bisschen trüber ist, wo es da und dort auch, wir werden das noch später dann gegen Ende vom Gottesdienst auf einem Bild sehen, wo es da und dort auch ein bisschen Nebel hat und den Blick ein bisschen verschleiern. Es ist so eine Zeit auch, wo die Kirche allgemein Christenheit so ein bisschen über den Tod nachdenkt. Und darum habe ich gedacht, es ist eine gute Möglichkeit, eine gute Gelegenheit auch in dieser Zeit ganz besonders über das nachzudenken, was uns erwartet, über himmlische Sachen eben. Es ist so, dass man sich ja gut kann fragen kann, wie wird der Himmel eigentlich sein, aber wer weiß es denn so ganz genau? Und wenn ich das so als erstes gesagt habe, ja, gibt's im Himmel guten Kaffee? Hat jemand gesagt, ja, ich habe eigentlich lieber Tee. Okay, für mich wäre jetzt das noch eine Frage gewesen, aber es ist ein grundsätzlich schwieriges Thema, oder? Wenn man über den Tod nachdenkt und so, dann kommt das einem immer näher. Warum? Weil wir immer betroffen sind. Oder wenn man über andere Sachen nachdenkt, zum Beispiel über Hunger in der Welt, dann kann man sagen, ja gut, das können wir irgendwie aus der sicheren Distanz darüber nachdenken. Das betrifft uns nicht wirklich. Also wir haben einen Teil davon natürlich, der auch unsere Sache ist, aber gehungert habe ich in meiner Lebtag noch nie. Also ich möchte mich nicht erinnern. Soll ich Hochdeutsch sprechen? Ich weiß gar nicht, wir haben Gäste, ich habe gesehen, mit französischer Endung beim E-Mail. Ah ja, Hochdeutsch ist besser. Ja, dann machen wir doch, das kommt ja aus dem Elsass. Lothringen, das ist ja gerade neben dem Elsass zu, so wenn ich das richtig im Kopf habe. Gut, dann schalten wir spontan um auf Hochdeutsch, auf unser schönes Schweizer Hochdeutsch. Diese Frage, die ist eine Frage, die uns immer betrifft, weil wir jeder irgendwie damit konfrontiert werden. Wenn wir jünger sind, dann interessiert es uns vielleicht weniger, weil wir denken, das liegt noch weit in der Ferne, oder so ein Altersdurchschnitt, wo Männer 84, 85, Frauen 86, 87, da liegt noch etwas vor mir, auch vor mir jetzt ganz persönlich. Und je älter man wird, desto mehr wird man mit dieser Frage konfrontiert. Ja, was wird dann mal? Und wo sind unsere Lieben? Wo sind die Leute, die uns schon verlassen haben, die schon heimgegangen sind? Und diese Frage ist eine Frage, die eine Menschheitsfrage ist. Ich möchte es mal die große Frage nennen. Was wird mal sein? Und wie wird es sein? Und hier ein Text aus dem Matthäusevangelium. Ich lese ihn euch mal vor. An jenem Tag kamen Sadduzäer zu ihm, die da sagen, es gebe keine Auferstehung, und sie fragten ihn und sprachen, Lehrer, Mose hat gesagt, wenn jemand stirbt und keine Kinder hat, so soll sein Bruder seine Frau heiraten und soll seinem Bruder Nachkommenschaft erwecken. Es waren aber bei uns 7 Brüder, und der erste heiratete und starb, und weil er keine Nachkommenschaft hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Ebenso auch der zweite und der dritte bis auf den 7. Zuletzt aber von allen starb die Frau, wessen Frau von den 7 wird sie nun in der Auferstehung sein? Denn alle hatten sie. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da sagt, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Und als die Volksmengen es hörten, erstaunten sie über seine Lehre. Nun die Situation, es geht hier um Sadduzäer. Sadduzäer ist eine Gruppe innerhalb, oder war eine Gruppe innerhalb der Judenschaft, des jüdischen Volkes, eine Partei, könnte man sagen. Und sie hatten andere Mitbewerber, also die Pharisäer sind eher die bekanntesten, dann gibt es noch die Zeloten, die Kampftruppe. Und die Sadduzäer, das waren Leute, die zu einem großen Teil sehr gelehrte Leute waren. In allen drei Gruppen, Parteien, gab es Schriftgelehrte, also sogenannte eigentlich Theologen. Aber die Sadduzäer waren ja so besonders gut auch ausgerüstet mit Schriftgelehrten, die dauernd die Bibel studierten, sich fragten, wie ist das zu verstehen, wie ist das zu verstehen, wie kann man das in einen Zusammenhang miteinander bringen, was halt Theologen so den ganzen Tag machen. Und das Spezielle an den Sadduzäern war, sie hatten eine Vorentscheidung getroffen. Sie hatten schon vor allem, bevor sie eigentlich an das Wort Gottes herangehen, eine Prägung erhalten, die sie eben zu Sadduzäern machte. Sie hatten eine Entscheidung getroffen und alles, was sie lasen, was sie lehrten, was sie versuchten zu verstehen, schauten sie durch diese Vorentscheidungsbrille sozusagen an. Vorentscheidungen, das ist etwas, was wir immer treffen, hat auch etwas mit unseren Prägungen zu tun. Ich habe ja in diesem Jahr schon mal über Prägungen ein paar Dinge gesagt. Oftmals sind die Dinge, die uns ganz stark prägten in den ersten Jahren unseres Glaubenslebens, auch die Dinge, die uns zu Vorentscheidungen in Bezug auf unseren persönlichen Glauben bringen. Ihre Vorentscheidung, ganz simpel und einfach, steht hier geschrieben, es gibt keine Auferstehung. Und das ist natürlich mal ein bisschen eine Herausforderung. Wie kann man an Gott glauben ohne Auferstehung? Vielleicht wisst ihr es, es gibt auch heute Theologen, die nicht an die Auferstehung, nicht an ein ewiges Leben glauben. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie das geht. Und doch damals schon gab es eine Gruppe, die dachte, alles, was mit Gott zu tun hat, nur in diesem Leben, nur in dieser Zeit. Es gibt nichts mehr, es gibt nichts darüber hinaus. Wenn es keine Auferstehung gibt, gibt es kein ewiges Leben, dann kann man eigentlich die Hoffnung auch gleich aus dem Fenster schmeißen. Denn auf was will man hoffen, wenn das Leben ein Ende hat, wenn es zu Ende geht? Ihre Vorentscheidung, es gibt keine Auferstehung. Und dann haben sie gedacht, wir gehen mal zu Jesus Christus und schauen mal, wie er steht in dieser Frage. Vielleicht haben sie es auch gewusst. Und wollten ihn ein bisschen herausfordern, ein bisschen so aufs Glatteis führen. Und sie haben ein Problem konstruiert. Ich nenne das Sandkastenspiele. Weil in einem Sandkasten, da kannst du bauen, was du willst. Es kann schön sein, es kann nicht schön sein. Es spielt aber für das richtige Leben keine Rolle. Weil es einfach mit einer Handbewegung wieder eingeebnet ist. Oder wenn man manchmal so am Strand entlang geht und man sieht diese wunderschönen, schönen, großen Sandburgen, die die Kinder bauen, meistens ja die Väter mit den Kindern zusammen, da fragt man sich manchmal, wer mehr Freude daran hat. Auf jeden Fall, wenn dann die Flut kommt, zack, ist alles wieder weg. Sandkastenspiele. Eines dieser Sandkastenspiele ist dieses konstruierte Problem. Und sie haben gesagt, im Gesetz Mose, das heißt in den Gesetzbüchern, die für das Volk gelten, im Grundgesetz sozusagen, da steht doch, dass wenn ein Mann eine Frau heiratet und sie haben keine Kinder und der Mann stirbt, dann muss der Bruder sie übernehmen. Ich stelle mir das dann immer vor und ich bin ja auch der jüngere Bruder und ich denke mir, muss das sein? Also jetzt nicht, dass mein Bruder eine unliebe Frau hat, aber ich meine, wenn ich sie mit meiner Frau vergleiche, dann ja, habe ich besser gewählt, aber vieles in meinem Leben habe ich besser gewählt als mein Bruder. Aus meiner Sicht natürlich, ich hoffe, ihr seht das für euch auch so, oder? Ist ja tragisch, wenn man seinen Bruder anschaut und immer denkt, der hat es besser als ich. Auf jeden Fall war das die Situation und dann ist einer nach dem anderen mit der Frau verheiratet, sie haben keine Kinder, die Männer starben und am Schluss starb auch dann die Frau. Das ist das Problem. Und dann die Frage, wessen Frau wird es im Himmel sein? Und wenn man diese Frage ein bisschen bedenkt, dann wird völlig klar, man kann über diese Frage schon eine Aussage über den Himmel machen. Für die Leute damals war es klar, im Himmel wird es keine Bigamie geben, also keine Mehrehen. Sondern was sie dachten ist, dass wenn zwei Menschen auf dieser Erde zusammengehören, dann werden sie auch in der Ewigkeit zusammengehören. Kann man natürlich ein bisschen darüber nachdenken, ob das wirklich so ist. Wir werden noch darauf zurückkommen. Das war auf jeden Fall die Situation. Und es würde jetzt zu weit führen zu sagen, warum der Mose das dem Volk geboten hat, warum das wichtig war für das Volk. Sie haben das einfach mal konstruiert. Und wenn man so liest, dann 7 Personen, dann wird völlig klar, sie haben eine Vollzahl gemeint. Also sie meinten quasi, es sind alle gewesen, oder? Also man könnte auch 10, 20, 30 nennen, es würde keine Rolle spielen. 7 als Vollzahl, es ist mal gut so. Und das sind solche Sandkastenspiele. Und vielleicht werdet ihr manchmal, wenn ihr mit Menschen sprecht über den Glauben, auch mit solchen Fragen konfrontiert. Man kann, wenn ich solche Geschichten lese, dann immer so ein bisschen, ich versuche das immer so ein bisschen emotional nachzuempfinden. Oder? Man steht dann so da und dann kommen die Sadduzäer zu Jesus und ich wäre so hinter Jesus, einer der Jünger. Und dann stehen sich die 2 Gruppen so gegenüber und der eine, der Sadduzäer, kommt dann nach vorne, stellt seine Frage und im Hintergrund sieht man die anderen Sadduzäer so mit einem hämischen Grinsen. So, jetzt haben wir dich aber erwischt. Hä? Jetzt weißt du sicher nicht mehr, was sagen. Jetzt sind wir mal gespannt, wie er sich hier wieder rausdreht. Vielleicht kennt ihr auch solche Momente, oder, wo die Leute euch eine Frage stellen und dann seht ihr schon am Grinsen an oder so am leichten Zucken hier im Mundwinkel, das ist keine echte Frage, sondern eine Frage, die mich aufs Glatteis führen soll. Es gibt auch heute aktuelle Einwände gegen den Glauben und gegen die Auferstehung insbesondere. Einer der großen Einwände gegen die Auferstehung ist, dass die Auferstehung als solches ein, wie die Leute sagen, singuläres Ereignis ist. Ein singuläres Ereignis heißt, es ist einmal geschehen und hat sich nicht wiederholt. Und wenn etwas in der Welt nur einmal geschieht, dann ist die Vermutung neu, dass es gar nie geschehen ist, weil einmalige Dinge sich in der Welt nicht zutragen. Und wir wissen, dass Auferstehungen mehrmals passiert sind, aber das ist die Theorie dahinter. Und dieser singuläre Gedanke, oder, ist eigentlich dann zum Sagen, es kann keine Auferstehung geben, sonst würden wir das immer wieder und immer wieder erleben. Hat auch etwas für sich, oder? Es gibt einen ganz prominenten Mann in der Bibel, der sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das heißt, das Leben wiederholt sich immer. Das könnte ein Einwand sein. Aber die härteren Einwände gegen den Glauben sind zum Beispiel die, dass jemand sagt, ja, wenn du mir sagst, ich muss mich für Jesus Christus entscheiden, um ewiges Leben zu haben, ich kann nur durch Christus zu Gott kommen, was ist dann mit diesen Kindern, die sterben, bevor sie entscheiden können, bevor sie Gut und Böse unterscheiden können, was ist mit diesen? Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage für Menschen, die davon betroffen sind. Das ist eine harte und schmerzhafte Erfahrung, wenn das Kind vor einem stirbt. Wenn man als Eltern die Kinder überlebt, ist das unsagbar schrecklich, wirklich schmerzhaft. Und da ist es auch wichtig, dass man sehr einfühlsam und gut darüber spricht. Wenn aber Leute kommen, die überhaupt nicht betroffen sind von diesem Problem, dann ist es nicht ihr Problem, sondern sie versuchen nur ein Problem an uns heranzutragen, theoretisch. Ich sage es noch ein bisschen klarer und versuche dann auch einen Weg zu zeigen, wie man darauf antworten kann. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, was ist mit den Leuten im Amazonasgebiet, dort im hintersten Urwald, unentdeckte Völker. Gibt immer noch mal wieder irgendwo ein Volk, das entdeckt wird, immer weniger natürlich. Aber was ist mit diesen Leuten, die noch nie was von Jesus gehört haben? Ist Gott, der gerechte Gott, so gerecht oder so ungerecht, dass er diese Leute verurteilt, obwohl sie nichts dafür können, dass sie nicht glauben? Eine Frage. Habt ihr schon mal gehört? Hat das schon mal jemand an euch herangetragen? Okay, gut. Nicht, dass ich von etwas rede, wo ihr gar keine, wo ihr denkt, ach, das ist ja überhaupt nicht mein Problem. In solchen Momenten versuche ich den Leuten zu sagen, schau, mit diesen Fragen, mit beiden, die erste und die zweite, die ich gestellt habe, sind ja ähnlich oder noch nie was gehört, was passiert. Ich bin überzeugt, dass ein gerechter Gott eine gerechte Antwort auf diese Frage finden wird. Und ich kann dir nicht genau sagen, wie sie aussieht. Aber ganz ehrlich gesagt, ist es ja nicht deine Frage. Denn wir reden jetzt zusammen über den Glauben. Und ich erkläre dir jetzt, dass der Weg zu Gott über Jesus Christus führt. Und die Frage, die du dir stellen musst jetzt, willst du dich dem stellen oder nicht? Und jetzt lenken wir nicht ab und reden über andere Leute, sondern wir reden jetzt über dich, wenn du das willst. Und wenn du das nicht willst, dann müssen wir auch über die anderen nicht sprechen. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen, sonst frag mich nach der Predigt, ich bin ja noch da. Diese was wäre, wenn, also außer ich werde spontan entrückt, das wäre mal was. Hä? Alles okay, also ich hoffe, ihr werdet dann dabei, auch wenn wir da Dopermusik machen weiter. Was wäre, wenn, das sind solche Fragen, solche Sandkastenspielfragen, da kann man Antworten geben, aber eigentlich wollen die Leute gar nicht wirklich eine Antwort, sondern sie wollen uns nur nachweisen, und das war auch bei Jesus hier der Fall, dass ihre Meinung richtig ist als unsere Meinung. Und auf diese Kampfsituationen kann man sich einlassen, wenn man will, aber in der Regel bringt es nicht viel, denn die wenigsten Menschen kommen zu einer Beziehung mit dem lebendigen Gott dadurch, dass unsere Argumente besser sind als ihre. Weil wenn man in einen Streit, also in eine Diskussion, in ein Streitgespräch einsteigt, also eine Diskussion, die hart geführt wird, meine ich jetzt, ein Streitgespräch, dann gibt es immer Sieger und Verlierer. Und im Glauben geht es nicht um Siegen oder Verlieren, sondern es geht darum, dass man beschenkt wird durch die Gnade Gottes. Dass man etwas empfängt, nicht dass man am Schluss den Schwanz einzieht und sich davon macht und kuscht. Und so reagiert Jesus auf sie. Er sagt zu ihnen, ihr irrt. Und er sagt nicht, ja, ist eine spannende Frage, wir schauen mal alle in der Bibel nach und prüfen das und dann ein Streitgespräch, sondern sagt oft, ihr habt keine Ahnung. Oder ihr habt keine Ahnung. Euer Denken geht in eine völlig falsche Richtung. Und er sagt das nicht nur, sondern er hat auch die Größe, sie zu korrigieren und ihnen zu sagen, wo ihr Problem liegt. Und das erste Problem, das sie haben, ist, es sind eigentlich drei Probleme, die ich hier ausmache. Das erste Problem ist, sie kennen die Schrift nicht. Jetzt ist das natürlich lustig, oder, wenn man sich das vorstellt, oder ihr seid an einer Vorlesung auf einer theologischen Fakultät und irgendein emeritierter Professor, eine Wahnsinnskapazität auf seinem Gebiet, der schon so viele Bücher geschrieben hat, erzählt irgendein Käse über den Glauben und ihr geht hin und sagt, Sie haben im Fall keine Ahnung. Ist schwierig. Oder? Und das war für die Schriftgelehrten hier, die Sadduzäer, also der Teil der Schriftgelehrten unter ihnen, auch sehr schwierig, weil sie sagen, hey, wir sind die Profis im Bibellesen. Also wenn jemand weiß, was im Wort Gottes steht, dann sind wir das und wir legen es auch ganz genau richtig aus. Wir sind die Einzigen, die es wirklich wissen. Nicht mal die Pharisäer können hier mithalten und die Zeloten, die wollen eh nur immer dreinschlagen. Jesus sagt, ihr habt keine Ahnung, was im Wort Gottes steht und er zeigt ihnen dann auch, warum sie keine Ahnung haben. Das in einem späteren Teil. Das zweite ist, ihr habt keine Ahnung, wie Gott wirklich ist. Ihr kennt die Kraft Gottes nicht. Ihr habt einen Glauben, der keinen Einfluss auf euer Leben hat. Ihr habt einen Glauben, der eigentlich nicht taugt, weder zum Leben noch zum Sterben. Und die einzige Frage, die man an einen Glauben stellen muss, ist, taugt er zum Leben und vor allem taugt er zum Sterben? Kann man mit diesem Glauben sterben oder nicht? Ich habe keine Ahnung, welche lebensschaffende, lebensfördernde, lebensbewahrende Kraft in Gott eigentlich steckt. Und das größte Problem, das sie haben, ist, dass sie eigentlich linear weiterdenken. Sie sehen diese Erde und sie sehen Mann und Frau und sie überlegen, wie wird es im Himmel sein? Es muss sein wie auf der Erde, einfach besser. Oder irgendwie so. Und Jesus sagt ihnen in diesem Text ganz deutlich, eure Vorstellung von Himmel bedarf dringend einer Überarbeitung. Ihr müsst dringend genauer hinsehen und hinhören und geistlich verstehen. Ihr könnt nicht die Welt in den Himmel hinaufbringen. Ihr könnt nicht weltlich über himmlische Dinge denken. Darum irrt ihr. Ihr habt keine Ahnung. Und wisst ihr, da kann man das jetzt ein bisschen so ein bisschen anhören und den Text lesen und dann weitergehen, ist doch ganz ehrlich gesagt auch ein wenig unser Problem. Wie kann man sich denn den Himmel vorstellen? Wir können als Menschen immer nur über das denken, was wir kennen, und wir kennen ja eigentlich nur diese Welt. Und alles andere muss uns offenbart werden, wie die Augen geöffnet für eine neue Dimension, für Gottes Dimension, für mehr als das, was auf dieser Welt ist. Gott ist mehr als einfach eine Weiterführung dieses irdischen Lebens. Ewiges Leben ist mehr als einfach nur Leben plus. Es ist viel mehr und es ist anders. In diesem Text sagt Jesus, man wird nicht heiraten im Himmel und man wird nicht zusammenkommen, man wird nicht in diesem Sinn Kinder bekommen und gebären. Das wird es nicht mehr geben, wir werden sein wie die Engel. Und das ist jetzt ganz spannend, oder? Wenn man das so liest, wir werden sein wie die Engel, dann gibt es bei einigen Leuten gleich einen Kurzschluss hier oben und sie denken, was, wir werden Engel sein? Und dann geht man in die Kirchen und schaut diese kleinen Engelchen an, oder? Die alle so pausbäckig sind und so mit Trompeten und Harfen und all dem Zeugs. Nein, wir werden nicht Engel sein. Das sagt Jesus nicht. Wir werden sein wie die Engel. Und wenn man den Zusammenhang liest, dann spürt man, er will damit sagen, wir werden Menschen sein, die in einer anderen geschlechtlichen Art leben, als wir das jetzt tun. Es wird keine Rolle mehr spielen, ob man Mann oder Frau ist. Diese Geschlechtlichkeit wird so irgendwie nicht mehr da sein, weil es ja auch keine geschlechtliche Vermehrung mehr geben wird. Das ist der Punkt, warum wir sein werden wie die Engel. Nicht, wir werden sein wie Engel, dass man da sich so irgendwelche Lichtgestalten vorstellt, sondern wir werden Menschen sein, die eine andere Qualität von Leben haben, und Mann und Frau und alle diese Unterschiede und alle diese, was wir auf dieser Erde noch manchmal darunter leiden, das wird alles weg sein, keine Rolle mehr spielen. Und dann, zack, kommt er auf die eigentliche Frage, und das ist das, was ich meine, wir müssen immer wieder schauen, was ist die wirkliche Frage, um was geht es? Und diesen Leuten ging es ja eigentlich einfach darum, zu beweisen, dass es keine Auferstehung geben kann. Und Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt. Und dann kommt dieses Wort, oder? Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Und dieses Wort kommt aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 3, Vers 6, wie ist hier entnommen. Und es ist ein Text, der ganz, ganz eng an die frühe Geschichte Gottes mit seinem Volk anknüpft. Mose wird hier berufen als der Leiter des Volkes, der das Volk aus Ägypten herausführen soll. Und er fragt, ja, wer bist du denn? Und er sagt, ich bin der Gott deiner Väter. Deine Väter haben mich angebetet, das ganze Geschlechterregister hinunter, alle waren mit mir verbunden. Und auch du bist einer, der mit mir verbunden ist. Ich bin der Gott deiner Väter. Und er sagt nicht, ich war es. Damals, als sie auf der Erde lebten, war ich mit Abraham, war ich mit Isaak, war ich mit Jakob. Sondern sagt, ich bin es jetzt. Und ganz ehrlich, wenn ich so eine Stelle lese, so völlig unbedarft, ohne alles Vorwissen, ich würde nicht spontan auf die Antwort bezüglich Auferstehung kommen. Es wäre mir nicht gerade so in den Sinn gekommen, das ist der Beleg für Auferstehung im Alten Testament. Natürlich jetzt, weil ich das alles weiß schon, aber eigentlich ist noch spannend manchmal, wie Jesus und auch Paulus und andere das Alte Testament in einer Tiefe verstehen, wie es für uns sogar schwierig ist. Jesus sagt den Sadduzäern, wenn ihr das verstehen würdet, dann wäre für euch klar, Gott ist ein Gott, der jetzt der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs ist. Also wo sind diese drei Väter gestalten? Die sind jetzt vor dem Thron Gottes und beten an. Ich werde nächsten Sonntag mehr dazu sagen. Ich bin nicht ein Gott der Toten. Ich bin nicht ein Gott, der sich um die Toten kümmert, sondern um die Lebenden. Und wenn er sagt, von Leuten, die auf dieser Erde ihre Zeit abgelaufen haben, sie sind jetzt noch bei mir, dann heißt es, dass sie jetzt noch leben. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen verstehen. Das Spannende daran ist, das sind die Grund, die Urväter des jüdischen Glaubens. Und eigentlich müsste jeder, der ein bisschen eine Ahnung hat, egal ob Sadduzäer, Pharisäer oder Schriftgelehrter, wissen, diese Stelle kennen, weil es ist nicht eine Stelle, die irgendwo verborgen ist, sondern sie ist sehr prominent am Anfang der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Das sind die Väter. Auf die beruft man sich, an denen orientiert man sich. Und wenn es tatsächlich so ist, dass diese Leute einfach tot und begraben und nicht mehr wichtig sind, dann müsste man auch nicht mehr über sie nachdenken. Aber sie sind vor Gottes Thron. Und die entscheidende Frage ist nicht, ob es irgendwie da mit heiraten, mit dieser Frau und den sieben Leuten, ob das klappt, sondern die eigentliche Frage ist, glauben wir an eine Auferstehung der Toten oder nicht? Und glauben wir, dass es ewiges Leben gibt oder nicht? Und dann können wir das mal einfach so ein bisschen durchdenken und sagen, ja, Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Können wir das glauben? Eines der stärksten Worte für mich, wenn es um ewiges Leben geht. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. In der gleichen Qualität, in der gleichen Art, wie Jesus von den Toten auferstanden ist und jetzt ewiges Leben hat, gibt Gott auch uns ewiges Leben. Wir haben den Stephanus, der in seiner schlimmsten Stunde, als er kurz vor dem Sterben ist, aufschaut in den Himmel und sagt, ich sehe Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er weiß, es gibt ewiges Leben. Ich kann von dieser Welt gehen. Ich kann als Märtyrer sterben jetzt in dieser Situation, weil ich weiß, es gibt ewiges Leben. Der Tod hat seinen Schrecken verloren. Apostel Paulus sagt, wenn ich nur in dieser Welt glauben würde, dann wär mein Glaube armselig, nichtig, zu nichts zu gebrauchen. Nein, unser Glaube kriegt seine Kraft dadurch, dass wir einen Ewigkeitshorizont haben, dadurch, dass unsere Hoffnung stärker ist als all das, was uns jetzt auch Angst machen will, all das, was uns auch das Leben, auch die Gemeinschaft, auch das soziale Leben streitig machen will. Wir haben einen Gott und eine Kraft, die darüber steht. Die große Frage ist nicht, wird es guten Kaffee geben im Himmel oder nicht? Sondern die entscheidende Frage ist, willst du dabei sein, wenn wir uns versammeln vor Gottes Thron? Und um dort dabei zu sein, braucht es nicht wirklich viel. Wir müssen nur unser Leben in Gottes Hand geben. Wir müssen nur vor Gott kommen und sagen, Vater im Himmel, ich will mein Leben in deine Hand geben. Ich will unter deinem Schutz leben. Ich will mit dir vorwärts gehen. Ich will, dass dein Wille in meinem Leben geschieht. Ganz einfach. Und dann, wenn wir in diese Spur eingespurt sind mit Gott, dann sind wir auf dem Weg in den Himmel. Und dann kann kommen, was will. Gutes und Böses, Schwieriges und Schönes, Dinge, die uns ängsten, Dinge, die uns erschrecken. Und über allem wissen wir, da ist ein Gott da, der uns festhält, egal was kommt. Der an uns dranbleibt, egal was kommt. Der über allem steht, was jetzt uns ängstet oder schrecken will. Der über allem steht, was uns in der Zukunft noch bevorsteht, weil ihm die Zukunft gehört und darüber hinaus auch die Ewigkeit. Ich habe auf unserer Homepage einen Gottesdienstflyer. Ich habe ihn nicht mehr ausgedruckt und verteilt, weil man nicht so viel Papier herumreichen soll. Und ich möchte euch hier vor allem auf diesen letzten Punkt aufmerksam machen, praktischer Zugang. In diesem Zugang geht es immer darum, auch irgendwie sich einen Nutzen aus dem zu holen, was man nicht nur jetzt gehört, sondern auch gelesen hat. Wie verändert diese Geschichte meine Vorstellung von Himmel und von Gott? Das ist gemacht für Leute, die immer ein bisschen weiterdenken wollen, sich mit einem Thema vertiefen wollen. Es gibt auch noch Material für Kleingruppen. Kann man auch auf unserer Homepage herunterladen, www.geschona-adlifil.ch. Die große Frage ist nicht Kaffee oder nicht, sondern hast du ewiges Leben oder nicht? Diese Frage, ich bete darum, dass du sie mit Ja beantworten kannst. Amen.